Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
Folge 138. Oh, ich darf nicht so laut sein. Das ist ja Allerheiligen. Huiuiui, Feiertag, ne? Ist das eigentlich stiller Feiertag?
Ist es ja, ja tatsächlich. Aber jetzt ist was Besonderes in dieser Woche. Und zwar nehmen wir diese Folge heute schon, da sind wir ja mit euch immer sehr ehrlich und transparent, am Mittwochmorgen, den 30. Oktober um kurz nach 9 auf. Hat seine Gründe,
die können wir auch gerne aufzeigen. Du bist am Donnerstag nicht da.
Und Freitag auch nicht.
Du warst quasi jetzt am Donnerstag nicht da und Freitag sind wir beide nicht da. Deswegen,
ist aber Feiertag.
Es gibt ja jeden Freitag eine neue Folge und wir haben natürlich trotzdem genug Themen. Eins vorweg, Thomas Apfel ist sehr gestresst. Das liegt an mir.
Ja, ich musste nämlich backen hier bei uns in der Radio 1 Küche und grundsätzlich kochen und backen stresst mich. Ich komme damit irgendwie mit dem Sachen gleichzeitig machen und dann will ich immer, dass alles gleichzeitig wieder sauber ist und nicht alles kreuz und quer rumsteht und deswegen stresst mich kochen und backen, aber ich musste eine, wie hieß die Rolle nochmal?
Also jetzt hast du es doch gemacht, das wirst du wohl wissen.
Naja, aus Blätterteig so eine Rolle halt.
Flammkuchen.
Flammkuchenrolle. Einmal ganz klassisch mit Flammkuchen, wie er ist, so mit Schinken, Speck und Schmand und eben Frühlingszwiebeln und die andere war mit Spinat, Fetakäse und Frühlingszwiebeln.
Und du hast es sehr vorbildlich gemacht und in diesem Podcast wird es dann auch zu hören sein, dann am Schluss das ganze Koch-Event, das wir hier live bei uns im Programm dann hatten. Also Thomas hat sich wirklich früh in die Küche gestellt, wir haben live aus der Küche her gesendet und das könnt ihr euch dann im Nachgang nochmal anhören und auf ja Facebook und Instagram, da gibt's ja auch schon Fotos und Videos dazu, wie das Ganze ausgeschaut hat. Ich kann nur sagen, es war lecker, Respekt, also für das, dass du das erste Mal gemacht hast, war es gut. Kann ich gar nichts sagen. Wenn du es nochmal machen würdest und es wäre genauso, würde ich mich beschweren, weil da kann man schon ein bisschen was besser machen. Aber fürs erste Mal.
Das würde aber nicht passieren.
Und du hast natürlich meinem Wunsch entsprochen und quasi meine ja Wettschulden oder wie auch immer deine Wettschulden eingelöst. Also
darf ich jetzt auch was von dir verlangen, was du einfach so erfüllst? Sag mal spontan ja.
Nein. Ach, weil, komm. Nö, weil da ging es ja um unser Camper-Quiz und da habe ich das ja gewonnen quasi, dass du das machen darfst.
Darf ich eine Frage stellen, wenn du nicht weißt, musst du was machen?
Nein.
Ah, okay.
Das ist ein Quatsch.
Du musst aber sowieso was machen nächste Woche, aber da kommen wir noch drauf, übernächste Woche.
Ja, da kommen wir heute auf jeden Fall schon drauf, das würde ich sagen. Aber wir gucken auch mal in die Woche rein.
Ja, das machen wir.
Was denn alles hier so spannend war. Ein Thema, was wir in der letzten Woche schon hatten und das war eigentlich spannend, wir haben es aber im Podcast nicht mehr untergebracht. Es gab in Coburg einen ganz besonderen Abend und zwar hat da ein Zeitzeuge gesprochen. Das Ganze war in der Ehrenburg, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
Ja, so ist es. Und zwar Dr. Jörg Bilke, der ist in Bad Rodach aufgewachsen, ging in Coburg zur Schule, wohnt, glaube ich, mittlerweile in Berlin, war in den 60er Jahren in Haft in der DDR, weil er nämlich während seinem Literaturwissenschaftsstudium DDR-kritische Artikel verfasst hat und ist dann mal in die DDR gegangen und wurde da verhaftet. Und er hat uns mal verraten, wie das so abgelaufen ist oder wie die Haft so war.
So, früh um 4 aufstehen und dann arbeiten von 5:30 bis 3:30 und dann ist eine halbe Stunde Freistunde. Da geht man über den Zuchthaushof in militärischer Formation und dann hat man, wenn man auf Zelle ist, hat man noch von 4 bis 7 Uhr Freizeit. Das ist seine Freizeit. Konnte man Bücher lesen oder die Zeitung Neues Deutschland und so weiter.
Ja, 2,5 Jahre Haft hat er bekommen aufgrund der Artikel und dann noch 1,5 Jahre, weil er Material über Erich Löß sammeln wollte und Abwerbung betrieben hat, beziehungsweise wegen Veranlassung zur Ausreise in den Westen. Das war so die Begründung dafür und er hat einen ganzen Abend ausführlich gesprochen und wir waren dabei. Gibt's auch als ganz langen Podcast auf unserer Homepage radio1.com, ein ganz langes Interview mit ihm, könnt ihr euch gerne anhören. Und er hat also 3 Jahre lang Haft erlebt in der DDR und möchte mit der Hintergrundgeschichte vor allem der heutigen Generation was mitgeben. Auch ganz spannend.
Sie sollen misstrauisch sein gegenüber dem, was Nichtdemokraten, die AfD und auch die Sarah Wagenknecht hier aussagen oder propagieren, dass ihre Partei die beste ist und dass man ihnen vertrauen soll, das glaube ich nicht. Also man muss ihre Veröffentlichung genau lesen und Man muss ihn nicht wählen.
Ja, kann man einfach so unterstreichen.
Das lässt man mal so stehen und die ganze Geschichte und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Dann haben wir beide, glaube ich, was angefangen, fast parallel, und zwar, wir lesen ein Buch, gerade eben wir zwei.
Genau, haben aber auch in der letzten Woche schon im Podcast drüber gesprochen.
Genau.
Über das neue Buch von Sebastian Fitzek, Das Kalendermädchen. Und da ist er das Besondere an das Setting, das spielt nämlich teilweise. Nee,
warte mal, bevor du dazu kommst, das Besondere finde ich erstmal das Buch an sich, weil wenn man da mit so einem feuchten Lappen über das Cover geht, dann kommt da erstmal alles andere zum Vorschein. Das ist so eine vereiste Scheibe, soll es darstellen. Also dann wird klar, was draufsteht. Kalendermädchen, Sebastian Fitzek steht drauf und dann nach einer Zeit verschwindet es wieder. Allein das finde ich schon großartig. Und
Fitzek hat ja oftmals solche Effekte. Mhm. Ich hoffe, ich spoilere da jetzt nicht zu viel. Es gibt ein Buch, ich weiß gar nicht mehr welches. Da ist mitten im Buch plötzlich, also da spielt eine Telefonnummer, das auf dem Post-it steht, spielt da eine Rolle. Und plötzlich ist dieses Post-it, ein gelbes Post-it mit einer Telefonnummer drauf, in diesem Buch dann auch noch drin, reingeklebt. Also das konnte man dann rausnehmen, man konnte auch da tatsächlich anrufen. Und da war dann so ein Anrufbeantworter dran, der irgendwas dann zum Buch erzählte. Der hatte immer so Gimmicks. Der Augensammler, da gehen die Seitenzahlen rückwärts zum Beispiel.
Ja, und übrigens aber das Kalendermädchen von Fitzek, man kann schon sagen, das ist ein sehr rustikales Buch. Also da geht es ordentlich zur Sache auch, das kann man schon mal sagen.
Ja, wie bei vielen Fitzek.
Aber er spielt halt in Oberfranken, ne?
Genau. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, wir versuchen den irgendwie mal ranzukriegen, vielleicht ein Interview für einen Podcast zu machen. Hat so in der Form leider nicht geklappt, weil er irgendwie ausgebucht ist, hieß es von seiner Agentur. Aber er hat uns einen Ton geschickt. Warum, wie kommt er dazu, dass unsere Region in seinem Buch eine Rolle spielt?
Die Umgebung, in der das Kalendermädchen spielt, die kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Denn meine Eltern hatten ein ganz kleines Ferienhäuschen, genau in diesem Landkreis, ganz in der Nähe von Schwarzenbach am Wald, im Frankenwald. Und ja, gewisse Ähnlichkeiten mit dem Haus Waldfahrt in dem Psychothriller und dem kleinen Häuschen meiner Eltern, die sind jetzt nicht rein zufällig. Auch wenn ich persönlich sagen muss, also ich habe sehr, sehr viel bessere Tage dort verbracht als das arme Kalendermädchen.
Ja, soweit Sebastian Fitzek. Und man merkt, er hat auch damals im Radio angefangen zu sprechen. Deswegen hat er eine schön betonende Radiostimme.
Dann kommen wir mal zum Wochenende. Und bevor wir gleich zu der Tunnelübung kommen, machen wir noch was anderes. Und zwar das Oberfränkische Wort des Jahres, weil das baut auf was auf, was ich danach dir gleich erzählen will. Aber machen wir es erstmal. Also das Oberfränkische Wort des Jahres wurde am Sonntag bekannt gegeben vom Regierungspräsidenten natürlich.
Bezirkspräsident,
Henry Schramm. Und natürlich vom Koch Alexander Herrmann. Das machen die schon seit Jahren, sitzen an dem Tisch, machen einen Umschlag auf und lesen vor, wie das Wort heißt.
Das Oberfränkische Wort des Jahres 2024 ist Schnärpfel.
Schnörpfel, sagt man bei uns.
Bei uns sagt man Schnörpfel. Also ich weiß nicht, woher die das mit dem Schnörpfel haben.
Ja, ist halt so unterschiedlich mit uns allerdings. Und jetzt ist die Bedeutung für Schnörpfel. Da gibt's ja verschiedene. Und an was hast du als allererstes gedacht, ehrlich?
Ja, an das Genital des Mannes natürlich.
Hm, das Gemächt des Mannes.
Schnörpfel halt.
Aber gibt noch ein paar mehr Bedeutungen.
Ach, also, dass das Penis ist und dass es das Ende einer Wurst ist, ist klar, aber ich wusste nicht, dass das der Bettzipfel ist. Oder zum Beispiel eben auch bei Topf und Kanne dieser Ausgeschnabel. Das ist also die Bezeichnung für einen kleinen, dicken Mann, das habe ich schon mal irgendwie wahrscheinlich intrinsisch gespürt, aber das habe ich irgendwie verdrängt.
Das Schnörpfel habe ich auch noch nie gehört.
Also Schnörpfel gibt viele Bedeutungen, aber du hast natürlich gesagt, in erster Linie auch, sagt man halt, guck dein Schnörpfel, tritt näher, denn er ist kürzer als du denkst, zum Beispiel bei der Toilette oder, also da gibt es viele verschiedene Sachen. Und du hast jetzt noch ein paar andere Sachen rein mit oberfränkischen Sprichwörtern.
Ja genau, weil wir haben uns gedacht, jetzt in dieser Woche, oberfränkisches Wort des Jahres, das kann irgendwie jeder küren. Wir machen doch mal oberfränkische Sprichwörter und haben uns da mal umgehört, was fallen euch denn da spontan für Sprichwörter ein? Und da sind tolle Sachen dabei.
Und nicht geschimpft, es kloppt genug.
Wenn's deinen Garten nicht gießt, verdadadä.
Daheim sterben die Leute.
Was ist das für ein Quark?
Bist auf der Brennsuppe daher geschwommen.
Daheim ist daheim.
Aber fei wirklich nicht.
A Saugschmarri ist das, sagt man noch.
Ade, bleib sie.
Das ist Kopf wie gesprungen.
Du Depp, du Blöder.
Das ist Klo wie Klosbrück.
Leg mich fett.
Halt dein Pappen.
Soll ich einen Herzkasper kriegen oder was?
Passt schon.
Lieber den Magen verringt, als dem wird was geschenkt.
Ja, genau.
Lieber den Magen verringt, als dem wird was geschenkt.
Kopf wie gesprungen, finde ich ja sensationell. Gute alte Coburger Sitt, was wir nicht essen, nehmen wir mit.
Oh, das kenne ich noch gar nicht.
Ja.
Und da haben auch ein paar Hörer und Hörerinnen uns ihre Lieblingssprichwörter reingeschickt. Die Susi zum Beispiel, das hier.
Ich habe auch ein Sprichwort für euch. Und zwar, wenn andere Leute sich streiten, dann gieße ich meine Brummer, die halten wenigstens ihr Gosch.
Und Jana, das passt eigentlich thematisch?
Hallo, liebes Radio 1-Team. Ich habe auch ein schönes Sprichwort für euch. Nur die Hatten kummern einen Gatten.
Das stimmt.
Und dann, ich bin mal gespannt, ob du weißt, wie das übersetzt heißt, weil ich habe es nicht verstanden. Von der Beate.
Hallo Thorsten, hier ist die Beate aus Neustadt. Ich hätte auch noch einen Spruch, den hat meine Oma immer gesagt. Wart rutzt mit der Schüssel, schott seinen Elch in der Rüssel.
Ui, wer trotzt mit der Schlüssel, schaut seinem eigenen Rüssel. Also wer das nicht ist, keine Ahnung. Weißt du, hast du es dir erklären lassen?
Ja, ich habe natürlich gefragt. Ich habe ohne Ehre gesagt, ich weiß gar nicht, was es bedeutet, aber es klingt toll. Und sie hat dann noch geschrieben, wer nicht mag, was auf den Tisch kommt, der hat leider Pech gehabt. Das bedeutet es. Ach, herrlich, Unersprach ist halt einfach schön. Und jetzt haben wir auf die Minuten Dialekt verzichtet, auf das Intro.
Wir haben ja genug Sprach.
Weil wir haben ja jetzt genug Dialekt geplaudert.
Aber pass auf.
Und so plaudere ich halt.
Ich habe die Woche mal wieder was entdeckt. Und zwar eine Studie, beziehungsweise wurde was veröffentlicht. Und das passt jetzt auch irgendwie zum Schnörpfel. Die Macher der Webseite Sexportale Vergleich.de, die haben jetzt mal in dieser Woche Online-Suchgewohnheiten in Sachen Pornos ausgewertet und aufgeschlüsselt, welche Begriffe da bei Google am häufigsten eingegeben werden.
Ja.
Der Spitzenreiter in Deutschland, so viel kann ich sagen, ist schon mal nicht Schnörpfel.
Aber in Franken.
Auch nicht. Mehr als 44 Millionen Mal wurde danach online gesucht innerhalb von einem Jahr.
Ja.
Ich baue wegen Spannung auf, wie du schon merkst, ne?
Ja, ja.
Hast du eine Ahnung, was das für ein Begriff ist?
Nee, das hatten wir. Hatten wir das Thema nicht schon mal letztes Jahr?
Das kommt jedes Jahr raus.
Ja, genau.
Genau, aber du weißt
es. Da war ich auch falsch.
Warst du auch falsch. Also keine Idee. MILF. Immer noch die Abkürzung für Mom, I'd like to fuck, so heißt es, und es steht für Inhalte mit reiferen Frauen, so nenne ich es jetzt mal. Und
Inhalte mit reiferen
Sex
Frauen.
Sex mit reiferen Frauen. Im europäischen Vergleich fällt übrigens auf, dass die Vorliebe der Deutschen nach MILF-Pornos nicht ungewöhnlich ist, auch in Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Polen, Kroatien landet der Begriff auf Platz 1.
Und warum ist es nicht ungewöhnlich? Ach so, weil es in anderen Ländern auch so ist. Aber warum ist das so? Warum wird das am meisten gesucht? Frankreich könnte man natürlich einen Witz machen. Mit Macron mache ich jetzt aber nicht.
Stimmt, den könntest du machen, aber es ist halt so. Scheinbar finden das halt viele Leute irgendwie, würden sich halt da gern Filmchen angucken. Auf Rang 2 der Pornobegriffe.
Dudelsack.
Fast. Major Porn, was so viel heißt wie reif, ist im Endeffekt fast dasselbe, geht in dieselbe Richtung. 36 Millionen Nutzer suchen danach. Und auf Platz 3 landet dann, ach, das ist wurscht, egal, die anderen Sachen. Das ist dann...
Das traust dich noch nicht mal im Podcast zu sagen. Das ist ja
doch, 13,2 Millionen Suchanfragen drehen sich um den Begriff Anal. Gefolgt von großen Brüsten und Asian Porn ist dann Top 5. Das sind die Top 5 in Deutschland. Übrigens, kein anderes Land in Europa sucht so viel Pornos und Pornoseiten im Internet wie?
Ich sag mal Usbekistan.
Deutschland ist da ganz weit vorne.
Aha.
So viel zu diesem Vergleich. Was er damit jetzt anfängt heute am Feiertag, sei euch überlassen.
Stimmt, ist ja stiller Feiertag. Also dann den Laptop ruhig schalten.
Oder leise eintippen. Also das ist ganz...
Ich habe vergessen, dass ja heute Feiertag ist. Heieiei.
Am letzten Wochenende war ich in einer ganz besonderen Rolle. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, und zwar war ich Statist bei einem Tunnelunglück im ICE-Tunnel Feuerfelsen, das ist bei Lützelbuch, bei Coburg-Rügen, da ist der Tunnel, und da wurde am Wochenende der Ernstfall geprobt, und wir haben vor, dass eben parallel heute zu unserem Podcast auch ein Podcast nur über dieses Tunnelunglück erscheint, und der wird so beworben oder so geht er los, der Podcast, das kann ich euch schon mal präsentieren.
Wir haben ein Ereignis im Tunnel mit mehreren Verletzten. Tunnelalarm.
Lassen Sie Ihr Gepäck zurück. Helfen Sie sich gegenseitig. Die Fluchtrichtung ist in Fahrtrichtung.
Also Leute, ich sag's euch, ich bin richtig erschrocken, als Sie mich angeschrien haben. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin nur Zuschauer.
Radio 1 aktuell. Die Nachrichten aus der Region.
Zugunglück mit Toten und Verletzten. Im ICE-Tunnel im Coburger Stadtteil Rügen ist ein Zug mit einem noch unbekannten Gegenstand kollidiert und entgleist. Ersten Informationen zufolge gibt es Todesopfer und viele Verletzte. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung, Polizei und THW sind vor Ort. Das ganze Ausmaß des Unglücks ist noch nicht absehbar. Wir von Radio 1 sind vor Ort und halten euch mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden.
Das ist alles nicht in echt passiert, wollen wir dazu sagen. Also Rettungskräfte proben den Ernst bei so einem Zugunglück, und der Kim Schmidt, hier von Radio 1 und auch ich waren da eben hautnah mit dabei bei dieser Tunnelübung im also das war ja auch kein ICE, sondern das war einer dieser Expresszüge, die zwischen Coburg und Erfurt verkehren. Und weit über 700 Einsatzkräfte haben für diesen Ernstfall geprobt. Mit dabei waren auch 120 Ehrenamtliche, kann man schon sagen, die als Opfer und als Statisten mit dem Zug unterwegs waren. Viele, die das beobachtet haben, weil die Uni in Hamburg wertet das Ganze dann auch aus, ob alles funktioniert hat. Und es war teilweise bedrückend da im Zug. Ich war ja im Zug als Statist mit dabei, habe aber auch mein Aufnahmegerät dabei gehabt. Daraus ist auch der Podcast entstanden. Und da waren auch viele Menschen dabei, denen wurden teils heftige Verletzungen so rangeschminkt.
Ja, also das wollte ich gerade sagen. Du hast mir ein Foto geschickt, zum einen mal, wie du wie ein Gespenst ausschaust.
Also ja, das war der Schock.
Dein Gesicht war weiß angemalt und dann hast du mir irgendwelche so aufgeplatzte Kniescheiben und sowas geschickt. Und
offene Knochenbrüche tatsächlich.
Ja, also das war schon spektakulär vom Make-up her.
Da im Zug, wo ich saß, das war gleich neben der Toilette und auf der Toilette saß ein besonderes Opfer. Und mit der habe ich natürlich auch mal gesprochen. Anja, wir sind im Zug. Du bist eines der Opfer. Was fehlt dir alles? Beschreib's mal.
Mir fehlt der linke Zeigefinger. Dann habe ich ein Schädelhirntrauma. Das heißt, ich blute aus der Nase und aus dem linken Ohr. Und ich habe eine stumpfe Bauchverletzung. Also mein ganzer Bauch ist blau geschminkt.
Und du sitzt wo?
Auf dem Klo.
Und der Finger liegt vor dir?
Der linke Finger liegt vor mir, irgendwann dann wahrscheinlich hier auf dem Boden und ich hänge irgendwo bewusstlos in der Ecke.
Hast du irgendwelche Instruktionen bekommen, wie du dich verhalten sollst, wenn das Licht ausgeht?
Nein, also ich bin ja bewusstlos, ich darf ja nichts sagen und darf auch die Augen nicht öffnen und muss einfach bewusstlos sein.
Hast du sowas schon mal gemacht, Anja?
Nein. Nein.
Und wie bist du dazu gekommen?
Nervös bin ich, arbeite im Klinikum und unser Arbeitsschutzbeauftragter, der hat es mit organisiert und hat uns gefragt und haben gesagt, wenn man die Chance hat, sowas mitzumachen, muss man das mal mitmachen.
Dann wünsche ich dir jetzt mal im Vorfeld alles Gute, dass alles gut läuft und ich bin ja selber gespannt, das ist ja keine alltägliche Situation.
Nee, das stimmt. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es abläuft und ob sie mich überhaupt finden auf dem Klo.
Ich gebe einen Hinweis. Also irgendwann war es dann soweit, dass dieses Unglück simuliert worden ist. Dann ging
ja, erzähl doch mal. Jetzt kannst du im Detail erzählen. Also du warst ja da irgendwie um 8:30 da,
genau.
Abends.
Halb neun.
Und dann wie lange hat das alles gedauert?
Bis nachts um 3:30. Also bis dann alles vorbei war, war es 3:30. Wir sind dann eben zu diesem Tunnel gebracht worden, durften in den Zug einsteigen. Dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert und dann ging es irgendwann los mit der Simulierung. Also dann wurde das Unglück eben, dann ging's los. Dann wurde gesagt, okay, bitte verlassen Sie den Zug, wenn Sie laufen können. Ich habe die Anweisung bekommen, ich stehe unter Schock und soll irgendwas machen, was man halt so macht. Also da ist zum Beispiel im ICE-Tunnel einer auf dem Fahrrad rumgefahren und hat gesagt, er muss nach Erfurt. Also unter Schock weiß man ja nie, was da so alles passiert. Und dann hat's relativ lang gedauert, bis dann die Rettungskräfte da waren. Erst sind so Feuerwehrleute durch, die markiert haben, wo Verletzte liegen. Unter anderem auch die Anja auf dem Klo wurde markiert. Und dann hat's noch ein bisschen gedauert. Im Zug war das Licht aus, was eine sehr beklemmende Situation war. Es war alles dunkel, Hilfeschreie, das hat auch alles funktioniert. Und dann irgendwann kamen dann aber die Feuerwehrleute, weil in so einen Tunnel dürfen dann auch tatsächlich nur die Feuerwehrleute, die bergen dürfen. Und Sanitäter sind natürlich dann draußen vor Ort an den Tunnel-Ein- und Ausgang und natürlich auf dem Rettungsplatz, wo nochmal ein Zugang ist zu dem Tunnel. Und ihr kennt die Geschichte mit der Anja, die keinen Finger hatte. Und dann irgendwann kamen dann eben die Feuerwehrleute und dann klang das bei der Bergung so.
Hier ist eine Frau ohne Finger.
Ein
Hier ist ein Finger.
Entschuldigung, dass ich da. Aber es klingt natürlich schon, also warst du schon sehr in der Schock. Aber du hast natürlich gelogen.
Warte, komm noch.
Hier ist eine Frau ohne Finger.
Wo ist denn die Frau mit Finger?
Da, hier ist er ohne. Hier ist der Finger.
Hallo, sind Sie ansprechbar?
Wo ist der Finger?
Hallo. Nico, laut. Ich muss raus. Können Sie laufen?
Ja.
Sie gehen mit uns. Sie gehen mit uns, Sie haben den Finger. Sie behalten
ihn
gleich.
Oh, was hast du noch mit dem Finger gemacht?
Ich habe den dann tatsächlich trotzdem abgegeben, natürlich bei der Feuerwehr, weil die bewusstlose Anja wurde natürlich dann vorbildlich raustransportiert. Und ich wurde von zwei Feuerwehrleuten begleitet auf den Rettungsplatz am Tunneleingang. Und dort wurde natürlich dann vom BRK, von der Ärztin, da wird man dann aufgenommen und wurde eben probiert zu gucken, triagiert heißt es dann, man wurde einkategorisiert in weiß, grün, gelb und rot. Rot, die ganz schlimmen Fälle, die wurden auch sofort abtransportiert in Krankenhäuser. Also das war eine Mega-Übung, die größte Coburgs jemals, Katastrophenschutzübung, sowas gab es noch nicht in Coburg und in diesem Jahr auch eine der größten in ganz Bayern. Und beteiligt, ich habe schon gesagt, über 700 Einsatzkräfte von Rettungskräften, von Feuerwehr, von THW, von Polizei, die waren da alle beteiligt. Wir von Radio 1 waren da echt nah dran. Kim Schmidt war sozusagen draußen am Zug und hat da alles beobachtet und auch mit Rettungskräften gesprochen. Ich war ja im Zug, habe natürlich noch mit ein paar mehr Leuten auch gesprochen. Und das wird ein ganz interessanter Podcast, glaube ich, zum Anhören, den ihr jetzt natürlich auch bei Radio 1 euch mal anhören könnt. Den voller Gänse, nur rund um dieses gefakte Zugunglück.
Du hast natürlich gelogen, ne? Du hast ja gesagt, da ist die Frau ohne Finger, aber die hatte ja dann noch 9, wenn ihr nur einer gefehlt hat. Also das muss ich schon sagen, da beim nächsten Schock bitte drauf achten, dass du da richtig zählst.
Stimmt, ja, und der Schock.
Genau, also von dem her. Aber spektakulär, hört euch an den ausführlichen Podcast zu dieser spektakulären Übung.
Werbung! Optik Lindlein in Kronach. Ich habe eine neue Brille. Ich sehe damit noch viel besser. Zum Glück hatte ich auch bei der Tunnelübung im Zug eine Brille auf, weil da habe ich auch alles gesehen und konnte das einigermaßen gut einordnen. Wenn ihr auch mal eine neue Brille braucht, gibt auch immer wieder Sonderaktionen bei Optik Lindlein in Kronach. Schaut einfach mal vorbei. Da wird euch geseeschärft. Also ab da, wenn ihr dort wart, seht ihr wieder besser. Das verspreche ich euch. Schaut mal vorbei, Optik Lindlein in Kronach.
In der Rosenau.
Werbung Ende.
Ah, dann würde ich sagen, dann blicken wir doch schon mal ein bisschen voraus, was wir so vorhaben. Wir können eigentlich schon zwei Termine mal jetzt ankündigen hier und öffentlich machen.
Jetzt bin ich ja gespannt. Also, du schimpfst mich ja immer, wenn ich irgendwas zu früh verrate. Jetzt bin ich gespannt, welche zwei Termine du ankündigen wirst.
Ja, also natürlich, das ist ja nicht mehr weit hin. Das sind ja dann quasi von 1. November aus nur noch 12 Tage. Du hast mich mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, generell so mal beim Handball ein bisschen aktiver zu sein. Also so drücke ich es jetzt mal aus. Also wir bringen es auf.
Keine Angst, er will nicht spielen.
Nein, habe ich schon. Ich muss ja natürlich ganz.
Hast du sogar schon ein Turnier gewonnen?
Ja, den Business Cup vor zig Jahren habe ich in der Hook Coburg Arena mit dem Radio 1 Team im Finale auf der Platte gestanden und wir haben das Ding dann auch gewonnen. Also das so zu meiner Erfahrung. Die Coburger Handballer live habe ich tatsächlich nur einmal in der Halle gesehen, aber wir waren ja auch auswärts in Großwaldstadt mal bei der Camper-Tour. Da habe ich schon tatsächlich schon zwei Spiele gesehen. Also ich bin schon prädestiniert. Ein Hin-, ein Auswärtsspiel und selber schon mal gespielt. Was könnte ich jetzt noch tun? Ich werde Handball-Experte und Kommentator beim Pay-TV-Sender Dein. Du kommentierst ja da die Heimspiele immer und ich werde dein Experte sein am 13. November.
Und es ist nicht irgendein Spiel, das ist das DHB-Pokal-Achtelfinale.
Pokal auch noch.
Das heißt, die 2000 Coburg als Zweitligist empfangen sie den Erstligisten Lemgo, haushoher Favorit. Also alles andere als eine Niederlage wäre in dem Fall echt eine Sensation. Und dieses Spiel wird es bei Dein geben, natürlich übertragen, 19:30 oder kommt live in der Halle vorbei. Aber wenn ihr Thorsten Hanft hören wollt im Live-Kommentar als Sidekick, so nenne ich es jetzt mal, an meiner Seite bei Dein, dann müsst ihr Dein euch einschalten an diesem Abend. Ja, uns beide gibt's Apfel und Hanft. Sonst am Morgen bei Radio 1 oder im Podcast gibt's dann eben bei Dein beim Handball Coburg gegen Lemgo. DHB Pokal Achtelfinale.
Ja, so ein paar kleine Highlights können wir dann, glaube ich, auch im Podcast danach hier mal
spielen. Das weißt du noch gar nicht. Du musst dich qualifizieren. Ich stelle dir drei Fragen. Die musst du jetzt auch echt richtig beantworten.
Oh. Ob ich das
Achtung.
Schaff.
Wie lang dauert ein Handballspiel?
60 Minuten.
Richtig. Mhm. Welche Form hat der Handball?
Welche Form hat der Handball? Rund hätte ich
richtig
gesagt.
Richtig, sehr gut. Wie viele Spieler sind beim Handball auf dem Feld in einer Mannschaft?
7.
Richtig.
Oh, ich hab's das richtig.
6 Feldspieler und ein Torwart. Ja. Sehr gut. Also Glückwunsch, du bist dabei. Das war nicht abgesprochen.
Ich will das auch, also ich bin wirklich kein Handball-Experte, deswegen finde ich das ganz kurios, dass ich es machen darf, aber ich habe da schon wirklich Bock drauf. Ich will das auch hier sagen, natürlich wäre ich vielleicht so den einen oder anderen kleinen Witz oder sowas mit einbauen, aber ich will das schon ernst machen. Also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, ich will ja auch, dass du da weiterhin kommentieren darfst und das heißt, was waren das für zwei Deppen, also die wollen wir überhaupt nicht mehr hören. Also ich gehe da schon ernst an diese Sache ran, werde mich teilweise auch ein bisschen vorbereiten, ich sage nur Wurfkühe, ne? Also ich lerne da schon gerade aktuell ein bisschen dazu, ein bisschen Handball-Jargon, den ich da unterbringen kann. Ich habe es aber in meinem Freundeskreis erzählt, die haben sich alle kaputt gelacht, als ich gesagt habe, dass ich Handball kommentiere. Ich lache mich ja selber innerlich.
Du kannst nach dem du kommentieren kannst, kannst du das auch. Also du wirst ja bestimmt dann noch ein paar Fragen stellen, was dir so auffällt bei der ganzen Geschichte. Ich werde das natürlich erklären. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil sonst, wenn immer nur Handball-Experten dabei sind, dann dreht man sich ja auch gerne in seiner eigenen Suppe und im Kreis und setzt vieles als gegeben an. Das ist in dem Fall aber nicht so und deswegen finde ich das manchmal ganz gut.
Also merkt euch vor, 13. November, ich freue mich schon wirklich sehr drauf, da nicht nur in der Halle zu sitzen, mal wieder ein Handballspiel zu sehen, dann auch noch ein Pokalspiel. Ich darf sogar mit kommentieren. Es ist eigentlich
und
unglaublich.
Das soll Bier trinken.
Oh, echt?
Ja.
Während dem Kommentieren.
Pro Halbzeit eins.
Toll.
Naja, und dann haben wir noch was in der Vorweihnachtszeit, ja?
Ja, den Termin gehen wir auch mal kurz durch, zumindest zum Vormerken. 14. Dezember.
Samstag.
Das ist ein Samstag. Da geht's.
Der Tag nach unserer Radio 1 Weihnachtsfeier.
Oh ja. Da geht's aber dann für uns weiter und zwar ja. In der Rosenbergalm in Kronach. Mit euch zusammen, wenn ihr wollt, denn da gibt's den nächsten Live-Podcast. Tatsächlich 18 Uhr, das könnt ihr euch schon vormerken. Die Details, ja, machen wir in der nächsten Woche, glaube ich. Das müssen wir selber noch ein bisschen zusammenbasteln. Mhm. Auf jeden Fall 14. Dezember in Kronach-Rosenberg-Alm. Da wird es den nächsten Live-Podcast geben. Also könnt ihr uns da live erleben. Und das Tolle ist, danach gibt es noch eine DJ-Party dann so ab 20 Uhr. Rico Böhme ist ja auf Abschiedstour in seine, ja, von seiner DJ-Zeit nach 40 Jahren und wird da auch zwei Stunden...
Es gibt halt kaum noch Grammophone, wo man auflegen kann.
Ein, zwei Stunden auflegen. Ach ja, das ist eigentlich ganz gut. Dann werden auch der Herr Apfel und ich dann uns ein bisschen an die Musik wagen. Ich bin ja sowieso wieder der DJ in der Rosenbergalm. Zusammen mit DJ Phil werden wir uns dann wieder abwechseln. Da, wer gerne da reingeht, 16.11. ist der Almauftrieb. Auch nochmal kurzer Hinweis. Und dann sind es wieder die nächsten Wochenenden. Da ist immer Freitag, Samstag, ist da immer
und
DJ, Abrischi und Hütten-Gaudi-Party.
Wenn ihr jetzt schon wisst, dass er da unbedingt dabei sein wollt am 14. Dezember, ja. Dann könnt ihr uns natürlich jetzt schon gerne, also tatsächlich ab sofort schon eine Mail schicken. Und in der Mail schreibt er, ich will beim Live-Podcast dabei sein, dann werdet ihr natürlich
mit
schon
notiert. Mit so und so viel Personen, genau, an genau. apfelundhanft@radio1.com. Das könnt ihr schon exklusiv machen, wie wir es ja immer machen, die Podcast-Hörerinnen und Hörerinnen, die dürfen sich als erstes natürlich melden, bevor wir das dann vielleicht so in zwei Wochen mal auf unserer Homepage dann bekannt geben. Also die Zeit-Updates, meldet euch und da passen einige Leute rein, von dem her freuen wir uns.
Pass auf, jetzt sind noch zwei Sachen, einmal Akte X für dich.
Oh,
meine Frau hat mir... Samstagnacht eine WhatsApp geschrieben, wo ich im Zug war und dazu geschrieben, na, alles gut, gar nichts mehr gehört von dir. Ich habe dann geantwortet, ja, ist alles gut, komm dann gleich heim. Ihre Nachricht kam um 2.48 Uhr, meine bei ihr auf dem Handy um 2.02 Uhr.
Oh. Ah.
Zeitumstellung.
Ach, Mensch, ja. Da wäre jetzt nicht drauf gekommen.
Und jetzt habe ich noch einen Aufreger. Ich muss sagen, wie man so bescheuert sein kann, ganz ehrlich, also mir fällt auch nichts dazu ein. In Berlin hat jetzt das Humboldt-Forum für eine Aufführung ein Lied von Udo Lindenberg zensiert, weil er in diesem Lied, und jeder kennt's, Sonderzug nach Pankow, Oberindianer singt. Also der Karneval der kulturellen Aneignung fängt in diesem Jahr sehr früh an und Udo Lindenberg, deutscher Gassenhauer, Sonderzug nach Pankow, den kennt man einfach, steht auch nicht auf dem Index. Also und DDR-Chef Honecker wird verulgt, ja alles gut, aber diesen Song dann zu zensieren wegen Oberindianer, ich mag es einfach nicht glauben.
DDR-Chef Honecker, den unsere Magda zum Beispiel gar nicht kennt, also das auch nochmal so noch von der Camper-Tour übrig gebliebenes Thema. Aber da wird jetzt wieder so künstlich so eine Diskussion hochgepusht, dank der tollen Zeitung mit den vier Buchstaben. Ne?
Nee, das also, ist nicht nur da, ich habe die Meldung tatsächlich woanders her.
Ja. Das ist doch wieder, wie du sagst. Das ist ja in dem Sinn jetzt nicht verboten und da wird wieder sowas hochgekocht und irgendwie. Also die können es von mir aus singen, wie sie wollen, das ist mir scheißegal, aber deswegen muss ich es doch in den Medien nicht so breit treten lassen und irgendwas. Und ach, da wird es einmal wieder nur Aufreger geben.
Unser Podcast ist nicht zensiert. Oberindianer, 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 ja. Oberindianer.
Dann kommen wir jetzt aber mal zum
Oberindianer,
Chefkoch.
Oberindianer.
Wir schließen jetzt die Akte an diesem 1. November, also so fast zumindest, denn ich habe es ja am Anfang versprochen, Thomas musste hier im Funkhaus kochen und wer das nicht live hören konnte oder gehört hat, weil sind ja auch jetzt Herbstferien gewesen, da haben manche auch doch ein bisschen länger geschlafen vielleicht, die können jetzt alles anhören, wie der Thomas hier, welche Zutaten er dabei hat, wie er das Ganze, den Belag vorbereitet, wie er den Teig vorbereitet und das Ganze rollt, wie es dann im Ofen ist, wie es dann live in der Sendung geschmeckt hat, wir haben sie live verkostet, das hören wir uns jetzt alles geballt an, weil es ist wirklich ein Klassiker der Radio 1 Geschichte, die hatten wir noch nie. Wir haben noch nie live aus der Küche gesendet. Und genau. Das ist, finde ich, schön jetzt so zum Feiertag. Und ich muss ja nochmal sagen, es hat wirklich gut geschmeckt.
Zum langen Wochenende. Und eins kann ich sagen, ich glaube, das haben wir im Podcast oder in dem, was ihr gerade hört, gar nicht drin. Ich habe natürlich vergessen, den Herd einzuschalten. Also ich habe zwar die Temperatur eingestellt in unserem Rohmodern Ding, aber dann vergessen drauf zu drücken, dass es sich wirklich aufheizt. Aber
doch, das haben wir auch drin.
Haben wir auch mit drin, naja, sei es wie sei. Und nein, es hat mir keinen Spaß gemacht.
Ja, ich muss dich triezen. Also ich hoffe, deine Frau hört das jetzt ganz aufmerksam und fordert dich dann daheim auch ein bisschen. Kochen macht dir Spaß, weil man macht sich ja was zu essen. Man kann dann was essen. Das Essen war ja lecker. Es ist doch toll, man macht was und dann isst man es und dann ist man zufrieden und super. Damit ein Rat an alle, die nicht kochen können. Wer es nicht kann, der kann es ja mal probieren.
Oberindianer.
Der Apfel hat's
Oberindianer. Oberindianer.
Damit schönen Feiertag noch und schönes, langes Wochenende. Ja,
wir macht's hören gut. Bis nächste Woche.
Nächste Woche wieder.
Ciao. Oberindianer.
Eine außergewöhnliche Woche bei Radio 1. Gestern hast du aus dem Auto gesendet und heute senden wir mal aus unserer Funkhausküche. Es ist ja wirklich unglaublich, dass wir es machen. Ich habe ja das Camper-Quiz gewonnen und hatte einen Wunsch frei quasi. Und der Thomas darf jetzt was machen, live jetzt hier am Morgen, was er nicht gerne mag, und zwar kochen, beziehungsweise ist es Backen. Flammkuchenrolle habe ich dir aufgetragen. Die Zutaten, über die haben wir schon mal gesprochen. Thomas, bist du nervös?
Ja, weil ich vielleicht zu sagen, ich mag es einfach nicht, weil mich das immer irgendwie total stresst, auf alles zu achten und dass alles wieder sauber ist. Und ich kenne ja Kochen und Backen eigentlich nur aus der Muppet Show von Smörebröt, ham, dam, dam, dam. Und jetzt bin ich sehr gespannt.
Das Ziel ist aber schon, es soll ja schmecken. Das habe ich ja vorgegeben. Ich hoffe, da legst du auch Wert drauf oder stresst dich zu sehr die Zubereitung?
Nee, ich kann ja mal zeigen, was ich alles dabei habe. Also zunächst mal habe ich, pass auf. Ich habe da hier, so vom Rascheln her, Frühlingszwiebeln. Die werde ich gleich auch halt erst schneiden, die braucht man dazu. Ich habe Schmand dabei. Ich habe dabei Käse, weil mit Käse überbacken schmeckt immer, habe ich gehört. Also
Flammkuchen mit Käse.
Dann habe ich, was noch dabei ist, Spinat.
Oh, sogar aufgetaut schon.
Aufgetaut für die vegetarische Variante. Ich bin am Morgen schon um 3 aufgestanden. Zweimal Flammkuchenblätterteig auf dem Backteig auch noch dazu. Ich habe Schafskäse für den Spinat. Und ich habe natürlich selbstgeschnittene Schinkenwürfel. Da habe ich gestern ewig dazu gebraucht. Und jetzt lege ich da mal los, würde ich sagen, oder?
Also von den Zutaten her muss ich sagen, ja, geht in die richtige Richtung. Aber die Zutaten sind halt nicht alles. Ne? Man muss das natürlich machen. Wie geht's jetzt dann los? Also was sind deine ersten Schritte?
Nö, die Anja kommt jetzt gleich und hilft mir beim Schnippeln. Und dann fangen wir an. Naja, nee, ich schneide halt jetzt die Frühlingszwiebeln klein, dann werde ich Schmand mit Frühlingszwiebeln und Käse vermengen, mache dasselbe mit dem Feta-Käse mit Spinat und dann rolle ich den Teig aus und dann wird der Teig bestrichen, zusammengerollt, in Röllchen geschnitten und ab in den Ofen.
Ja, wenn so einfach geht. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, dann los geht's. Was machst du gerade, Thomas? Beschreib's mal.
Frühlingszwiebeln schneiden. Ich hab schon du kannst mal das Mikrofon an den Ofen halten, der heizt nämlich vor. Ich habe den angekriegt mit 215 Grad.
Ui, und
Ober- und Unterhitze.
Das wollte ich gerade fragen. Was bedeutet das Symbol hier?
Ja.
Also die Vorbereitungen laufen.
So, was soll ich zuerst machen? Ich mache zuerst das ist der Schmand. Ja. Ich überlege aber die ganze Zeit, ob ich tatsächlich so ein bisschen Senf mit dazu nehme, damit es wirklich ein wenig anders schmeckt. Aber was macht man halt? Den Schmand packe ich da jetzt mal rein. So, hier, klatsch.
Bäh, das ist ja wirklich. Also, für alle, die es jetzt nicht sehen, aber keine Sorge, es wird ein Video davon geben, wie Thomas hier sich in der Küche versucht. Ich finde es schön, dass du das magst, muss ich auch sagen.
Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? So.
Also ich bin jetzt natürlich auch nicht der Koch- oder Backprofi, aber ich muss sagen, das sieht jetzt eigentlich schon ganz ordentlich aus und ganz gut, wenn ich mal da ehrlich bin.
Ja.
Ich will dich ein bisschen motivieren, das war ein kleines Lob.
Ich merke das schon, das machst du auch gut. Und ich bin...
Oh Gott, ey. Also da ist ein Scherensymbol und nicht bitte mit einem scharfen Messer hier die Packung aufschneiden.
Weil das ist jetzt mein Kniff, weil wie gesagt, Käse soll mit allem gut schmecken, deswegen mache ich da einfach ein bisschen mit so Käse mit rein. Auch wenn es flammt.
Also mit so gehobenem Käse, ne?
Ja, das ist Cheddar, da schmeckt dann auch noch ein wenig was. So, ein bisschen.
So, der erste Belag quasi ist fertig. So, jetzt geht's an den zweiten Belag. Das ist nochmal dann genau was?
Nach was schaut's? Ach so, das sieht jetzt keiner. Spinat. Es ist Spinat, den ich tiefgekühlt gekauft habe, aber schon. Oh, jetzt habe ich aber ein Problem. Da war jetzt schon Fleisch dran, aber es fällt ja keinem auf.
Wir hätten auch hier noch einen zweiten Löffel.
Nein, das muss man dann wieder sauber machen. Man muss ja auch mal.
Es gibt auch eine Spülmaschine. Hey, warst du schon mal hier in diesem Raum?
Ja.
So. Okay, also jetzt hier Spinat. Und da bin ich wirklich begeistert, dass der jetzt schon aufgetaut ist, dass du so schlau warst und hast den über Nacht auftauen lassen. Jetzt auch Schmand und Frühlingszwiebeln. Und was ist dann hier noch der Kniff?
Feta-Käse kommt damit rein, damit es eben so ein bisschen...
Mit einem Messer. Also es gibt auch so Brett, also man muss echt erstmal, glaube ich, so einen Grundkurs machen, wie verhalte ich mich richtig in einer Küche und welche Gegenstände kann ich benutzen zum Kochen. Es wäre wahrscheinlich eher besser, als hier gleich hier zu starten.
Oh, da rein damit.
So, und pass auf, du hast den jetzt aus der Packung raus, er ist noch zusammengerollt und du legst den jetzt auf ein Brettchen. Aha.
Ich roll den jetzt halt hier aus, auf dem, oh, das ist ja eine...
Also auf dem, ja, was ist das?
Ein Backblech mit...
Das ist kein Backblech.
Dann ist es ein Backrost oder wie immer das auch...
Ja, Gitterrost quasi. Da rollst du den jetzt aus.
Ja, der ist übrigens schon auf Backpapier, was schon mal wichtig ist. Das ist ja echt...
Okay, also Thomas, rollt jetzt quasi ganz vorsichtig den Blätterteig hier aus. So. Auf dem Rost und jetzt... ist ausgebreitet da. Jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt losgeht.
Also logischerweise muss ich das ja dann zusammen rollen. Ne? Deswegen Blätterteig-Rolle. So vom Prinzip her. Jetzt muss ich natürlich, mit was fange ich denn? Ich fange mal an mit der herkömmlichen Variante. Machen wir doch die
erste. Am Teig selber, der jetzt da liegt, änderst du jetzt erstmal nichts? Oder änderst du gar nichts?
Am Teig ändere ich jetzt nichts, nö. Ich mache halt jetzt die Schlunze, die ich da hier gemacht habe. Also das, was da drauf soll auf die Rolle. Das verteile ich halt jetzt einfach hier schön auf der Rolle. So. Aber ich habe schon gelesen, der darf nicht so dick sein, weil sonst quält es ja überall raus. So. Das schaut doch jetzt schon mal professionell aus, oder? Finde ich.
Ja.
Oder? Also.
Könnte so in den Ofen, aber es muss ja noch gerollt werden.
Ach, das ist ja der Kack.
Jetzt geht's ans Rollen. Oh, da kommen die ersten Fragezeichen so über den Kopf.
Weil das ist echt nicht so einfach.
Ja, jetzt nimmst du das Backpapier mit quasi als Hilfe. Nicht schlecht. Also jetzt ist schon fast komplett gerollt der Teig, eben mit Hilfe des Backpapiers. Das war jetzt, wenn du das wirklich das erste Mal gemacht hast, gar nicht so schlecht. Was magst du denn? Was magst du jetzt? Jetzt
bin ich das in Rollen. Weil man muss ja den Verkehr drum aufstellen, dass das dann eben so ist.
Okay, also Thomas schneidet jetzt hier den gefüllten Blätterteig, bevor er in den Ofen geht, jetzt schon in Rollen.
Lecker!
So, liebe Hörer, dann blenden wir uns hier aus. Thomas bereitet den zweiten vor mit Spinat und Feta auf die gleiche Art und Weise. Und dann, ja, dann gibt es gleich nochmal das Fazit zu hören hier bei Radio 1. Also, wir senden heute zum ersten Mal live aus unserer Küche. Das ist natürlich schon grandios. Thomas Apfel hat zwei Blätterteig-Flammkuchenrollen zubereitet. Einmal klassisch mit Schmand und Speck und einmal mit Spinat und Feta-Käse. Und jetzt schaut mal in den Ofen rein. Es sind tatsächlich beide Bleche gefüllt. Und also du hast dann die Teile auseinandergeschnitten, also schon in so einzelne, kleine Einzelstücke, sage ich mal, da noch Käse ein bisschen oben drauf gegeben. Jetzt bist du fertig, jetzt sitzt du hier und wie geht's?
Fix und fertig bin ich. Weil es tatsächlich, es stresst. Es stresst mich einfach in allem, was man da tun muss. Sauber machen, aufspülen, Ofen im Blick haben. Dann war der Ofen jetzt gerade nicht an, sondern nur so halb an. Und
was heißt denn der Ofen nur halb an?
Ja, ich habe vergessen, auf den Knopf zu drücken, dass er auch losgeht. Und jetzt backt es da vor sich hin. Die Sache mit dem Spinat und vegetarischen Zeugs war ein bisschen komplizierter, weil das war ein wenig suppiger. Also es war nicht so fest und deswegen war das... Schauen die auch, wenn du das genau anguckst, im Ofen sehr liebevoll drapiert aus. Ich hoffe, das wird jetzt alles und schmeckt dann einigermaßen.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Aber würdest du jetzt schon mal sagen, das machst du jetzt öfters?
Nein. spontaner, ganz kurz, nein. Also ja, wenn es sein muss, wenn ich mal wieder eine Wette verliere oder vielleicht mal auch daheim mal irgendwann was, aber das muss ich nicht wirklich haben. Das stresst mich.
Unglaublich. Also ich finde immer, Kochen ist immer sehr entspannt. Ich brauche da immer meine Ruhe. Also das Setting für mich wäre jetzt auch nichts gewesen, dass da irgendwelche Menschen mit Handys und mit Mikrofonen herumlaufen. Ich bin da immer gern ganz allein, aber mache das sehr gerne. Wir sind jetzt alle hier sehr gespannt, auch unsere Magda und die Anja. Wir dürfen ja dann auch gleich dann testen.
Das Schlimme, oder wenn es nichts wird, dann gibt es ja gleich um die Ecke einen Bäcker. Dann hole ich halt da einfach was und dann ist wieder gut.
Naja, jetzt hast du aber schon die tollen Zutaten, die waren ja eigentlich richtig, sage ich jetzt mal. Das mit diesem Schneiden im rohen Zustand, das möchte ich nur nochmal anmerken. Das weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt richtig war. Aber da lasse ich mich eines Besseren belehren, weil so eine Rolle habe ich selber auch noch nie gemacht.
Wie hätte ich es denn sonst schneiden sollen?
Ja, wenn es fertig ist. Also die ganze Rolle, wenn sie gebacken ist und dann auseinanderschneiden.
Zum Quatsch.
Dann ist die fest und nicht so, weil das ist jetzt... Naja, wir werden es ja, ihr liebe Hörer, ihr könnt es dann später auch sehen auf unseren sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Jetzt ist der Thomas kurz schockiert, dass ich das jetzt angemerkt habe. Aber wir sind gespannt. Die Verkostung gibt es natürlich auch live hier dann gleich zu hören bei Radio 1.
Alle Mann in Deckung! Der Apfel kocht, backt oder irgend sowas ähnliches.
So, es ist soweit. Es ist fertig. Die Flammkuchenrollen, die Thomas Apfel für mich und das Radio 1 Team hier zubereiten sollte. Ja, die stehen jetzt in Scheiben. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das Scheiben nennen soll. Also es sind, also es ist, du hast es aus dem Ofen raus und uns auf den Teller. Thomas, erzähl du erstmal noch was dazu.
Naja, die schauen jetzt nicht, also es gibt bestimmt Rollen, die schauen schöner aus, aber ich glaube, die sind mit viel Liebe gemacht und deswegen schmecken sie.
Also es sieht eher aus wie Kugeln, muss ich sagen. Das Interessante ist auch, dass die vegetarische Variante doppelt so hoch ist wie die klassische Variante.
Das lag daran, dass es einfach mit dem Spinat und mit allem ein bisschen suppiger war oder beziehungsweise in sich ein bisschen nicht so fest. Und deswegen musst du die ein bisschen breiter abschneiden.
Doch, Anja Hampel ist auch mit da bei uns im Studio. Schönen guten Morgen erstmal, Anja.
Morgen.
Du willst auch mit verkosten oder darfst natürlich.
Na klar.
Du verzichtest ja auf Fleisch, das heißt, du hast die vegetarische Variante. Ich beiße jetzt einfach mal in die klassische, also fühlt sich ein bisschen locker an der Teig, um das mal so zu sagen. Aber der Käse ist ein bisschen gebräunt. Na, schauen wir mal.
Ja, vielleicht fällt dir auf, dass ich noch gar nicht mit esse.
Schmeckt frisch.
Schmeckt frisch oder nach Fisch?
Was hast du gerade gesagt? Nee, nicht nach Fisch.
Achso, okay.
Ja, also natürlich, mein Logo,
Speck.
Den schmeckt man natürlich am meisten raus, auch die Frühlingszwiebeln. Also eine klassische Flammkuchenfüllung oder ein klassischer Flammkuchenbelag ist es. Find's ein Ticken zu weich, hättest du vielleicht noch ein bisschen länger drin lassen können, muss ich sagen. Da fehlt ein bisschen der Biss. Beim Teig.
Das stimmt, schon mal ganz gut.
Oh, Essen im Radio ist immer gut. Anja, bist du schon
ja,
soweit?
Ich bin ready. Also erstmal, Thomas, es sieht tatsächlich ein bisschen dick aus, aber mehr so wie eine eigentlich ganz leckere Schnecke. Also Schneckenform. Ich bin jetzt mal gespannt. Moment.
Also du hast ja die vegetarische Variante.
Ja, also lecker. Tatsächlich hätte es ein bisschen länger drin sein können, aber es ist trotzdem warm. Und Spinat und Feta ist immer eine super Kombination, also hast du gut gemacht, Thomas. Und ich glaube, du darfst daheim jetzt öfter ran, oder?
Also für das erste Mal muss ich jetzt sagen, ja, Respekt. Also du hast dich hier wirklich gesorgt. So
hast du die vegetarische so, auch schon probiert?
Nee, habe ich noch nicht. Schauen wir mal in den Ofen. Ach, sind die schon fertig? Und so weiter.
Das stresst mich halt.
Ja, aber wenn man das öfter macht, umso mehr Erfahrung hat man dann. Und dann kann man das dann ja ganz entspannt angehen. Und man hätte es natürlich auch gesehen, dass vielleicht noch nicht ganz so viel. Aber es macht nichts. Es hält alles zusammen, da fällt nichts raus. Und muss ich sagen, vielen Dank dafür, Thomas, dass du dir diese Mühe, diesen Stress gemacht.
Und die vegetarische schmeckt aber echt gut.
Siehst du?
Schön pfeffrig.
Ich finde es auch lecker, ich esse es auf jeden Fall auf.
Oh. Danke, und Thomas. Und übrigens, die ganze Kochaktion, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, die wird es dann am Freitag in unserem Podcast am Telefon ist noch Milch komplett nochmal zu hören geben, denn auch der Thomas hat davon ja jetzt noch nichts so weiter mitbekommen, wie das hier im Radio geklungen hat. Und auch im Laufe des Tages, sowohl Julian Übelhack als auch Rico Böhme werden live hier in ihrer Sendung dann verkosten und die dürfen dann auch ihr Urteil abgeben. Also ich sage Dankeschön, toll, dass du es gemacht hast, Thomas, und ich muss sagen, kannst du öfters machen. Also,
nein.
Also wirklich, doch. Finde ich schon. Wir treiben dich jetzt ein bisschen dazu, dass du hier ein bisschen mehr in der Küche da magst. Wozu haben wir eine Küche hier?